Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Castrop-Rauxel-Podcast am 13. Dezember. Ich bin Luca Füllgraf und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Und ich freue mich auf meine beiden Gäste. Gleich kommt Teve Schäfer zu mir ins Studio und wir sprechen über einen Unfall aus dem vergangenen Sommer, bei dem ein Auto in Flammen aufging. Ist das nicht schon etwas lange her für einen News-Podcast, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Ein TÜV-Gutachten belastet aber nun BMW und der Fahrer will gegen den Konzern klagen. Danach kommt mein Co-Host. Tobias Werkenbrock war gestern Abend im Rat der Stadt. Wir sprechen über die wichtigsten Themen und Entscheidungen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unseren Kurznachrichten. Musikalischer Jahresrückblick. Wie jedes Jahr kurz vor Weihnachten hat die Streaming-Plattform Spotify veröffentlicht, welche Musik die Castrop-Rauxeler im vergangenen Jahr am meisten gestreamt haben. Auf Platz 1 der beliebtesten Künstler landete, wenig überraschend, Taylor Swift. Gleich dahinter kam die Recklinghäuserin Iliver, die auch das beliebteste Album und den beliebtesten Song lieferte. XXL Liebesbotschaft. An der Brücke des neuen Hellwegs über die B235 hängt eine riesige Liebesbotschaft. Nach einem roten Herz steht dort HASI, HGW, ILD. Unser Tipp? HGW steht für herzlichen Glückwunsch und ILD für Ich liebe dich. Mehr wissen wir aber noch nicht. Bist du gemeint? Oder hast du die Botschaft verfasst? Dann melde dich gerne bei uns. Das Haus Krohn wird verkauft. Das über 100 Jahre alte, markante Wohn- und Geschäftshaus am Altstadtmarktplatz kennt wohl fast jeder Castrop-Rauxler. Es hat eine lange jüdische Geschichte und inzwischen sind unten der Juwelierzimmer und die Targobank einquartiert. Nun wird die Immobilie online zum Verkauf angeboten. Knapp 3 Millionen Euro dürfte sie den Käufer kosten. Ein Autobrand aus dem vergangenen Sommer. Darüber sprechen wir jetzt mit Teve Schäfer.
Hallo Luca.
Teve, da bringst du für News-Podcast aber einen alten Schinken mit. Was ist denn damals passiert?
Ja, ich nehme dich mal mit ganz an den Anfang der Geschichte. Es geht um Wasim Sembol und sein BMW. Er hat mir erzählt von seinem Auto, dass er da jahrelang drauf hingespart hat und so viel dafür gearbeitet hätte, dass er sich das leisten konnte. Es scheint ihm auch wichtig gewesen zu sein. Es gibt Fotos von ihm, wo er im Sommer im T-Shirt vor seinem Auto steht und es glänzt, ist schön gewaschen und es war so sein Liebling. Im Sommer 23 wollte er dann mit drei Freunden zusammen nach Haltern am See fahren, um dort baden zu gehen, also schwimmen gehen. Und dann waren sie auf der A2 und dann ging es plötzlich drunter und drüber.
Du sagst, es geht drunter und drüber. Ich habe schon gelesen, es kam, glaube ich, Feuer aus diesem Auto. Ja.
Er sagt, als erstes haben sie einen Geruch wahrgenommen, dass es irgendwie verbrannt riecht. Und dann hat er im Rückspiegel geschaut und da Rauch gesehen, dichten Qualm, der aus seinem Auto kommen musste. Und daraufhin hat er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er wollte es eigentlich auf dem Standstreifen abstellen. Er hatte aber 120 km/h drauf und dann sagt er, er weiß nicht, was da genau passiert ist. Er hat sich natürlich erschreckt und dann hat er gelenkt irgendwie. Und das Nächste, was er weiß, ist, das Auto überschlägt sich. Er und seine Freunde sitzen drin und sie befreien sich aus dem Fahrzeug selbst, klettern aus dem Fenster raus, Feuerwehr kommt, Rettungssanitäter holen sie ab, bringen sie in verschiedene Krankenhäuser und sein Auto verbrennt auf der Autobahn.
Und wie geht's den dreien jetzt? Sind die da einigermaßen glimpflich davongekommen?
Also 4 Personen waren im Auto, er und 3 Freunde. Ja. Deine 3 Freunde haben alle Prellungen und Kratzer erlitten. Allerdings wurden sie von Schlimmerem verschont. Der Fahrer, Wasim Sembol, hat sich Rippen gebrochen und er hatte Blut in der Lunge. Er hat dann um die 1,5 Wochen im Krankenhaus verbracht, stationär. Und er sagt, heute spürt er immer noch die Folgen des Unfalls, indem er halt Schmerzen in der Brust hat. Vor allem, wenn er irgendwie schwere Gegenstände hochheben muss, dann merkt er das immer noch sehr, sehr eindeutig.
Ich habe auch das Video von euch beiden gesehen, da steht ihr ja vor diesem ramponierten Auto. Wo steht das jetzt gerade?
Das steht auf einem privaten Grundstück in Castrop-Rauxel. Wir haben die Motorhaube einmal öffnen können und haben da reingeschaut und es ist alles verkokelt. Du kannst davon gar nichts mehr gebrauchen. Und Die Scheiben sind kaputt. Das muss dann auch beim Überschlag passiert sein. Also von der Windschutzscheibe ist noch ein bisschen was da, aber total eingeschlagen. Und die hintere Heckscheibe ist ganz weg. Und im Fahrzeug hängen auch so, da wo normalerweise Fahrer und Beifahrer sitzen, hängt sowas aus der Decke raus an Kabeln, so eine Abdeckung. Also das Auto wurde total erschüttert und ist an allen Stellen, wo du es dir vorstellen kannst, einfach kaputt. Da kannst du nichts mehr rausholen.
Ja, so sah es auch aus. Am nächsten Tag, direkt nach dem Unfall, da gab es einen Brief. Der kam von BMW, ging an den Fahrer. Was stand drin?
Genau, am 18. Juni 23 war der Unfall. Und kurz darauf kam dann ein Brief in den Briefkasten von Hansen Boll, vom Fahrer. Und da stand drauf, dass dieser Brief am 19. adressiert wurde, also einen Tag, nachdem er den Unfall gehabt hat. Darauf steht, dass er gebeten wird, an einer Rückrufaktion von BMW teilzunehmen, weil es sein könnte, dass sein Abgasrückführungskühler defekt sei und der entspreche nicht den Vorschriften oder den Standards von BMW. Er wurde da wohl auch schon mal darauf hingewiesen. Das Problem ist aber, dass die Teileverfügbarkeit auch nicht gegeben gewesen sei, sodass er das gar nicht hätte auswechseln lassen können. Und das Angebot von BMW lautete dann, er dürfe sich das Teil immer prüfen lassen in zertifizierten BMW-Werkstätten. Da war es dann natürlich aber zu spät. Also der Brief hat gar nichts mehr gebracht.
Jetzt könnte man ja eine Verbindung ziehen zwischen dem Brief und diesem Missstand, der da genannt wird, und dem Unfall.
In der Rückrufbitte steht sogar drin, ja, es könnte sein, dass der Motor überhitzt dadurch oder dieser Bereich des Motors jedenfalls. Und im seltenen oder sehr seltenen Fällen könnte es auch zu Bränden kommen. Das steht da drin. Dann brennt es und dann denkt man natürlich, das Auto brennt, weil der Kühler kaputt ist. BMW sagt aber, für einen Brand kann es verschiedene Ursachen geben. Die haben jetzt noch nicht zugegeben.
Und dann hat der Fahrer für fast 5000 Euro beim TÜV, dem ja die meisten deutschen Menschen zumindest sehr vertrauen, ein Brandgutachten in Auftrag gegeben. Was steht da denn drin? Gibt es da irgendwie ja Näheres zur Ursache?
Ein Sachverständiger vom TÜV Rheinland, der ist Experte genau für diese Brandursachenermittlung, der hat sich das Auto angeguckt und hat das sehr detailliert auseinandergenommen. Es gibt da in diesem Gutachten Fotos von allen möglichen Teilen, über die er schreibt und in welchem Zustand die sind, wo es da Anschmelzungen und Schmorungen gibt. Und er kommt dann zu dem Schluss, dass es dieser Abgasrückführungskühler gewesen sein muss, wo das Feuer ausgebrochen ist. Also erst sagt er, das lässt sich auf den linken Motorraum lokalisieren und dann sagt er, genauer gesagt, an diese Stelle, wo dieser Kühler ist. Und er hat auch alle anderen möglichen Varianten geprüft, wie noch ein Brand entstehen könnte, Elektrik, ob es irgendwelche Spuren von Marderbissen gibt oder ja, es kann ja tatsächlich sehr vielfältig sein. Und er hat nichts gefunden, außer beim AGR-Kühler.
Okay, damit scheint die Ursache ja gefunden, oder? Was sagt denn BMW dazu?
Wir haben BMW daraufhin eine Anfrage geschickt und die sagen, dass sie sich zu diesem konkreten Fall nicht äußern, weil da ein Gerichtsverfahren ansteht. Also es ist ein laufendes Verfahren. Hansen Boll hat sie angeklagt und die werden vom Landgericht Bochum verhandeln im Januar, wo wir dann auch gerne einen Reporter hinschicken wollen. Und in dieser Antwort schreiben sie uns nur allgemeine Sachen von wegen, ja, Fahrzeugbrände sind sehr selten und sie können verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel ja elektronische Probleme oder jemand hat beim Tuning irgendwelche Fehler gemacht. Und zum TÜV-Gutachten, wo ich eben drüber gesprochen habe, sagen sie gar nichts. Sie sagen nur, sie äußern sich nicht. Und das finde ich ja irgendwie verdächtig, wenn ich da jetzt von außen so drauf schaue, weil normalerweise rühmt man sich ja immer mit irgendwelchen TÜV-Zertifikaten und jetzt sagt einer vom TÜV, ja, das Feuer ist im Motor ausgebrochen, genau an dieser Stelle. BMW hat einen Rückruf bitte gemacht, weil da was nicht stimmt. Und jetzt sagen die so, ja, muss ja nichts damit zu tun haben. Also sie bemängeln dieses TÜV-Gutachten. Sie wollten mir aber nicht sagen, warum sie das bemängeln. Und das wird sich jetzt wohl vor Gericht erst klären.
Ja, ich würde sagen, der BMW hält sich bedeckt. Vielleicht sagen sie ja vor Gericht ein bisschen mehr. Wir werden hingehen, wir bleiben dran. Danke, Tewe.
Ciao.
Jetzt spreche ich mit Tobi Weckenbrock.
Ja, moin.
Hi, Tobi.
Hi.
Wir sprechen über ein Thema, über das wir heute Morgen schon mal ganz kurz gesprochen haben. Denn du warst gestern auf der Ratssitzung hier, sagt man auf der, in der?
In der, würde ich
in
sagen.
Der
oder bei der.
Bei der.
Mhm. Im Aquarium sitzt man dann und guckt von der Seite zu, ja.
Genau, ich habe direkt gefragt, was gestern so los war, weil da ist ja immer eine ganze Menge, es dauert häufig auch lange. Mhm. Vielleicht nimmst du die Leute, die es nicht kennen und vielleicht auch noch nie, man kann es ja auch online sich angucken, die es noch nie gesehen haben, mal mit. Wie läuft so ein Abend?
Ja, genau, das ist für uns echt ein klassischer Termin. Wir gehen eigentlich zu jeder Ratssitzung und die sind so, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Mal im Jahr und immer donnerstags und eigentlich immer um 17 Uhr und eigentlich immer im Ratssaal. Das ist dieses Gebäude vorm Rathaus, das auch so aussieht wie eine Skisprungschanze, nur die kleinste der drei, die da am Europaplatz stehen. Und wir haben so einen extra Presseraum, der ist unten, also nicht oben in der Empore, wo die Zuschauer oder die Bürger sitzen, um auch zu gucken, wie sich die Politik so verhält, sondern wir sitzen in so einer Art Aquarium, so wird das liebevoll genannt, weil wir hinter so einer Glasscheibe in der Kammer sitzen und da ist so ein Lautsprecher. Das heißt, über die Mikros sprechen ja die Ratsleute dann und unterhalten sich über die Themen und wir passen auf, was sie so sagen.
Und wie lange ging es gestern? Weil es kann ja auch durchaus mal ein langer Abend werden. Es gibt ja auch mal zwischendurch eine Pause.
Gestern gab es eine Pause, weil es gab 55 Tagesordnungspunkte. Also das ist schon jetzt zum Jahresende oft so eine sehr, sehr lange Tagesordnung. Und wann sind wir rausgegangen? 20.40 Uhr, glaube ich, war es zu Ende.
Und wann seid ihr reingegangen?
17 Uhr ging es los. Also das heißt, zwischendurch eine halbe Stunde gab es Grünkohl. super lecker, mag ich. Also insofern, 8:30 war eigentlich noch recht früh. Ich saß auch wohl schon mal bis 9:15, 9:30 im Aquarium.
Okay, das heißt gestern dann 3 Stunden. Unter anderem ging es um die Grundsteuer, das können die Leute auch schon lesen, da haben wir ja schon ein bisschen was rausgehauen.
Genau, das habe ich noch während die Sitzung lief, ich hatte es vorbereitet, weil ich ja auf die Entscheidung auch schon vorbereitet war. Ich habe ja auch häufig darüber berichtet, wir haben hier schon drüber gesprochen, insofern kannte ich das Thema, ich wusste eigentlich auch, wie es ausgehen wird. Am Ende ist die Abstimmung ein bisschen anders noch ausgefallen, als ich gedacht hätte, aber am Ende nicht relevant. Also die überwiegende Mehrheit war dafür, den Hebesatz der Grundsteuer B so zu behalten, wie er bisher war. Und dann mal ein Jahr abzuwarten, denn man hätte den auch differenzieren können für Gewerbe und Wohnen.
So haben es ja, glaube ich, andere Städte
auch durchaus gemacht. So hat es Dortmund gemacht, so hat es Recklinghausen gemacht. Es kommen wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen noch weitere Städte, die im Stadtrat abstimmen darüber. Es werden weitere differenzieren, aber Castrop-Rauxel ist da eher auf so einer Sicherheitslinie unterwegs. Die sagen, wir wollen da Rechtssicherheit und wir sind nicht ganz sicher, ob das Ding nicht vielleicht fällt. Durch gerichtliche Entscheidungen, Klagen, die möglicherweise da jetzt auf Städte zukommen und dann würde eventuell sogar das ganze System erstmal zusammenklappen und ganz viel Geld der Stadt durch die Lappen gehen. Das sind nämlich insgesamt immerhin 17 Millionen, mit denen die Stadt da Jahr für Jahr, planen kann.
Und um Geld ging es ja auch durchaus am ganzen Abend nochmal. Das Thema ist schon online. Vielleicht können wir den Podcast-Hörern ja jetzt einen kleinen Wissensvorsprung geben, was noch so kommen wird.
Podcast first. Wir haben früher mal gesagt online first vor Print und jetzt machen wir mal Podcast first. Vielleicht
erst Podcast, dann online, dann irgendwann mal Print.
Ja, Podcast ist doch auch online, oder?
Stimmt.
Ist nicht irgendwie alles heutzutage online? Weiß man nicht. Ja. Genau, es ging sehr viel um Geld. Das ist auch ein Standardpunkt eigentlich in der letzten Ratssitzung eines Jahres. Da geht es nämlich um den Haushalt für das kommende und in diesem Fall sogar um den Haushalt für die kommenden 2 Jahre. Da spricht man dann von Doppelhaushalt. Das heißt, die Kämmerei einer Stadt guckt auf Einnahmen, Ausgaben und plant das kommende und das danach folgende Jahr durch und stellt einen Haushalt auf. Also wie viel kommt rein, wie viel geht raus, das kann man in etwa prognostizieren durch Wirtschaftsdaten, aber auch durch das, was man halt so weiß. Man hat ja auch laufende Kostenapparate wie Personal und so, das kann man ja alles durchrechnen. Und dann weicht natürlich die Realität am Ende immer so ein bisschen davon ab, ist klar. Am Ende macht man dann auch eine Verlust- und Gewinnrechnung, die muss man dann auch später nochmal bilanzieren und wieder vorlegen. Aber ohne so einen Haushalt kann man eben nicht arbeiten. So, letztlich gibt es dann ja auch Vorhaben, die man hat, für die man schon kalkulierte Kosten dann in den Haushalt sozusagen einbringt, damit man die letztlich dann auch finanzieren kann. Naja, finanzieren können ist allerdings eine schwierige Aussage, denn eigentlich kann, wenn man jetzt so auf die nackten Zahlen guckt, die Stadt Castrop-Rauxel gefühlt gar nichts mehr finanzieren. Denn die Ausgabenseite ist deutlich höher als die Einnahmenseite und das schon seit mehreren Jahren, aber in den nächsten Jahren wirklich so krass, dass man eigentlich sagen kann, wir können hier theoretisch den Laden zumachen.
Das ist ja kein ganz neues Thema, wir haben das immer stimmt. mal wieder drüber gesprochen, auch an dieser Stelle. Wie sieht's denn aus? Du hast jetzt gerade von Zahlen gesprochen. Kannst du vielleicht mal eine Zahl, eine ganz große Zahl in den Raum werfen?
Ja, das ist wirklich krass. Also wir haben ja dieses Jahr ein Minus von 43 Millionen Euro für 2024 prognostiziert. Im nächsten Jahr wird das 48,5 sein, im übernächsten 49,5 Millionen Minus fürs nächste und übernächste Jahr bei, naja, Einnahmen von ungefähr 250 Millionen. Also das ist ein Fünftel der Einnahmen, macht man praktisch miese. Mhm. Also weil die Ausgaben bei ungefähr 300 Millionen liegen. Und weiter prognostiziert in die Zukunft sind wir, also wenn man jetzt auf in 10 Jahren guckt, bei kalkulierten 68 Millionen minus für ein Jahr. Das heißt also, die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben ist schon riesig und geht immer noch weiter auseinander. Und Cravagna hat dann eine Rede gehalten, in der hat er mal so ausgerechnet, dass in den nächsten 10 Jahren da bis zu 1 Milliarde Euro Schulden zusammenkommen werden, weil die Stadt hat ja schon Schulden, da spricht man immer von den Altschulden. Das sind also kreditfinanzierte Dinge, die immer noch so rumlungern, für die man auch Zinsen zahlt. Da sind wir inzwischen ja nicht mehr in einer Phase, wo es eine Nullzinsphase gibt, wo man eigentlich so gut wie gar keine Kreditzinsen bezahlt, sondern auch das ist ein Ausgabenposten, der in den nächsten Jahren auf über 15 Millionen steigen wird. Das heißt, allein für die Kreditfinanzierung muss man auch schon wieder 15 Millionen einkalkulieren, die man sonst vielleicht für andere Sachen hätte. Und das verschärft sich immer weiter. Und darum hat Bürgermeister Cravagna auch gesagt, wenn wir jetzt über eine Altschuldenregelung sprechen, die ja auch noch längst nicht gefunden ist, wo man davon spricht, vielleicht von Schuldenschnitt, das haben wir bei der EU ja mal gehört in Sachen Griechenland, also einfach sagen, okay, wir stellen jetzt mal auf Null, alle Städte haben keine Schulden mehr, dann hätte Castrop-Rauxel zwar keine Schulden mehr von ungefähr 150 Millionen, aber die Prognose
wäre ja trotzdem
innerhalb von 3 Jahren schon wieder neue 150 Millionen aufgehäuft. Gut, dann wird man die Zinskosten noch abziehen können, die dann nicht anfallen. So 5-6 Millionen sind das jetzt im Jahr, demnächst halt 16, wie gesagt. Aber dann wäre man immer noch deutlich unterfinanziert. Und da sagt Cravagna, ja, das kommt, weil wir immer mehr Aufgaben kriegen vom Bund und Land, aber eben die Kohle nicht. Und da hilft es auch nicht, die städtischen Einnahmen aus der, wie gesagt, Grundsteuer ist eine Einnahme, die eine Stadt hat, 17 Millionen, dann hat sie noch einen Anteil an der Einkommensteuer und Gewerbesteuer, aber das sind halt Steuern, die die Stadt hat oder eben nicht hat, aber und auch beeinflussen kann durch die eigenen Hebesätze, aber das ist noch lange nicht der Großteil der Einnahmen. Da kommt man in dieser Summe noch nicht mal auf 100 Millionen und insgesamt fehlt es einfach an einer auskömmlichen Finanzierung. Und das wird nicht besser. Zum Beispiel dadurch, das ist ein Beispiel, wie ich mal nenne, Rechtsanspruch auf eine OGS-Betreuung ist bundesgesetzlich verbrieft für ab, glaube ich, in 1 oder 2 Jahren. Das heißt, jedes Kind, das in eine Grundschule geht, hat einen Anspruch auf einen OGS-Platz. So, wer soll's machen? Wer soll's bezahlen? Die Stadt. Weil alle OGS-Kräfte sind Angestellte der Stadtverwaltung, fallen also im Personaletat an und außerdem muss die Stadt noch investieren, weil Räume fehlen, die muss an 3 Schulen zum Beispiel, baut sie jetzt demnächst eine Mensa zum Beispiel oder Aufenthaltsräume und gibt dafür allein im Investitionshaushalt schon wieder 5 Millionen aus, von denen, Herrschaftszeiten, wie nett, 4,3 glaube ich, vom Bund und Land großzügigst gesponsert werden. Gut, aber auf den 700.000 bleibt die Stadt selbst sitzen, Investitionen und das konsumtive Ausgabenbereich, also für Stellen, für Jobs, für Leute, die Gehälter bekommen, bleibt die Stadt sitzen. Da sagt Bund und Land nicht, ja gut, dann geben wir euch auch das Geld für das, was ihr demnächst anzubieten habt.
Das klingt jetzt erstmal nach einem dicken, fetten Problem. Gab es auch Lösungsansätze?
Nö, ehrlich gesagt nicht. Also Michael Eckert ist der Kämmerer, der Beigeordnete für Finanzen und der sagt immer, ja, da muss eine Lösung her. Und dann gibt es ja Bundestagsabgeordnete wie Michael Breilmann, der selbst hier im Stadtrat sitzt für die CDU oder Frank Schwabe, der seit 20 Jahren im Bundestag ist, die nehmen das dann immer so mit. Die tragen das in den Fraktionen im Bundestag vor, auch mit Regierungsleuten sprechen sie ab und zu, also auch sicher mit Olaf Scholz, hat Frank Schwabe bestimmt, weil es Parteigenossen sind, sicher schon mal über das drückende Problem in NRW, die Altschuldenlösung für die Kommunen, gesprochen. Aber ich meine, man sieht ja, es findet sich keine Lösung, es tut sich nichts und an der nicht auskömmlichen Finanzierung der Kommunen aktuell auch überhaupt nicht. Aber wir wissen ja auch, die Bundeskasse ist gefühlt auch leer. Mhm. Klar gibt es diese Schuldenbremse, aber letztlich ist da jetzt auch nicht Geld über, um zu sagen, auch da schicken wir jetzt mal alles schön nach Castrop-Rauxel, da können die ihre OGS-Kräfte mit bezahlen. Ist ja nicht. Ist schwierig. Also Lösung, ja, schön wäre es. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Die Lösung für Krawanja war er hat einen Pleitegeier letztes Jahr mit in Rat gebracht für diese Rede. Da war ich auch zugegen. Das war im September 2023 und hatte den dann so deutlich neben sich am Sprecherpult, um einfach auch mal ein Bild zu zeigen.
Und dieses Bild bedienen wir auch immer mal wieder gerne, kramen es alle Nase lang mal raus.
Und dann hat er auch aufgegriffen und gesagt, ja, den Pleitegeier, den habe ich diesmal gar nicht mitgebracht. Der ist nämlich verrottet. Naja, ein bisschen makaber. Ich meine, es ist ein Plüsch-Pleitegeier. Den hat er mal irgendwann geschenkt bekommen von jemandem aus der Stadtverwaltung, aber der ist verrottet. Also es ist, irgendwie zeigt das ja so ein bisschen diese Ausweglosigkeit, ne? Und eine Milliarde in den nächsten 10 Jahren, irgendwie, das kann man sich für eine Stadt, kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Wie soll das jemals gut ausgehen? Ja. Ich habe keine Erklärung dafür. Und das führt dazu, das will ich nochmal einmal kurz runterbrechen, auch zu einem Frust bei den Politikern, denn Politiker sind ja irgendwie dafür da, auch den Menschen die Sorgen zu nehmen, mit denen zu sprechen über Probleme wie, keine Ahnung, eine Stolperfalle am Gehweg oder ein Schlagloch in der Straße oder marode Schultoilette oder so. Und dann sagen die Politiker denen aber, ja, ich würde ihnen super gerne zuhören und auch gerne helfen, aber ich kann gar nichts für sie tun. Und da hat Krawanja gesagt, ja, wofür machen wir dann überhaupt noch Politik hier, wenn wir immer nur sagen können, nee, ja, ich bin zwar Politiker, aber also da kann ich jetzt auch nichts helfen. Das führt zu Frust, das führt auch zu Demokratie, den Verlust an Glauben in unsere Demokratie, weil was sollen die Politiker machen, wenn sie kein Geld haben? Können sie ja nicht selbst die Schlaglöcher flicken? Also das ist irgendwie alles schwierig, schwierig.
Wie komme ich jetzt vom Pleitegeier zu unserem nächsten Thema, das auch so kurz im Rat angesprochen wurde? Es geht ums Tierheim.
Oh yes, genau. Das Tierheim war jetzt eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung, weil eigentlich ist es ja so, die Stadt zahlt 120.000 Euro im Jahr dafür, dass der Tierschutzverein im Tierheim denen die kommunale Pflichtaufgabe abnimmt für Fundtiere, für wenn jemand verstirbt und ein Haustier hat, dann muss ja der Hund irgendwo hin. Und dann müssen Kommunen halt dafür sorgen. Und da die Stadt jetzt im Rathaus keine Hundeboxen hat und auch keine Tierpfleger, haben sie halt diese Aufgabe delegiert, outgesourced, könnte man auch sagen, an einen Verein, den Tierschutzverein, und zahlen dafür 120.000 Euro, damit der diese Aufgabe erfüllen kann. So, das ist erstmal ein Punkt. Übrigens, der Tierschutzverein will gerne mehr Geld von der Stadt, damit er das weiter auskömmlich finanzieren kann. Auch wieder so ein Punkt, die haben 20.000 Euro mehr gefordert. Das muss jetzt wieder verhandelt werden. Schwierig angesichts der Zahlen, aber gut, abwarten. Und stand aber nicht auf der Tagesordnung, sondern das hat Nils Bettinger eingebracht. Der ist Ratsherr für die FDP und da auch Fraktionsvorsitzender. Und Tagesordnungspunkt 55 ist eigentlich, oder 54 ist Anfragen der Ratsmitglieder. Da können also alle Ratspolitiker Anfragen stellen an die Stadtverwaltung. Die sitzt ja vorne im Rat. Da sitzt Bürgermeister als Vorsitzender, aber auch die Beigeordneten und der EUV-Chef Michael Werner. Und da kann man dann Fragen stellen. Und da hat Nils Bettinger jetzt gefragt, wie denn die Stadtverwaltung eigentlich zu diesem Thema steht, was da gerade abgeht. Also High Life im Tierschutzverein, wir haben letzte Woche im Podcast ja auch darüber berichtet und sehr, sehr ausführlich über eine Demo und vermeintlich schwieriges Video und 2 Videos sogar, wo Tierschützer sagen, da wird schlecht gearbeitet. Naja, und da hat Krawanja gesagt, er habe das alles wohl in den Zeitungsartikeln verfolgt und sei auch überrascht über so manches gewesen, was er da wahrgenommen hat. Aber ihm persönlich liege da jetzt sonst keine Informationen vor und er will da auch gar nicht als Schlichter eintreten. Man will halt natürlich, dass das Geld, das man da zahlt, vernünftig angelegt wird oder genutzt wird, um den kommunalen Aufgaben da nachkommen zu können. Aber da sagt Michael Eckert, der Beigeordnete und Krawanja, es gäbe regelmäßig Gespräche, einen Austausch und dass der Verein diese Aufgaben verlässlich übernehme für die Stadt. Man sei auch im Austausch mit dem Veterinäramt des Kreises Recklinghausen, das da zuständig ist, um eventuell bei Mängeln hinzuschauen. Aber denen seien da jetzt so eigentlich keine Mängel vom Veterinäramt mitgeteilt worden. Also insofern sei man da ganz positiv gestimmt, aber natürlich jetzt überrascht auch über diese ganze Berichterstattung, die durch die Tierschützer, die vermeintlichen möglichen Tierschützer, die da was anprangern, aufgekommen ist. Ne?
Das klingt jetzt aber nicht so, als wenn die Stadt, es gab ja bei der Mitgliederversammlung, glaube ich, diese Idee, das umzuwandeln,
ja,
und dass die Stadt da auch mit reingerätscht.
Genau, das war ein zweiter Bestandteil von Bettingers Frage. Das Stichwort ist GmbH, das heißt auch zusätzlich zum Tierschutzverein, der ein e.V. ist, mit gewähltem Vorstand, mit Mitgliedern und so, eine gemeinnützige GmbH zu gründen, die das Tierheim betreibt. Da sagen Kritiker, ja, da wollen sich nur die Vorstandsleute zementieren und in die Geschäftsführung oder als Gesellschafter da einbringen, sodass sie nicht mehr abwählbar sind. Das ist die Kritik. Ja, der Tierschutzverein Vorstand, ich habe auch darüber berichtet, hat gesagt, ja, das wäre aber eine bessere Organisationsform, das würden andere auch so machen und außerdem wäre das günstiger in gewisser steuerlicher Hinsicht. So ganz genau können die das aber auch nicht deutlich machen. Und da hat Bettinger gefragt, wie steht denn die Stadt eigentlich dazu? Und auch da habe es schon Gespräche gegeben und es sei bekannt, aber letztlich würde man da im Gespräch mit der als Baubehörde und mit dem Kreisveterinäramt eben auch immer im Gespräch mit dem Tierschutzverein sein. Und selbst wenn es da eine Rechtsformveränderung geben würde, würde man natürlich auch nochmal genau nachfragen, was da geplant ist. Und dann werde man das noch besprechen müssen, wenn das geplant sei, so hat es Krawanja dann gesagt.
Okay. Damit wir jetzt nicht ähnlich lang werden, wie die Ratssitzung gestern.
Schaffen wir nicht.
Such dir noch ein, vielleicht zwei Themen, die du ganz kurz den Leuten näher bringen möchtest.
Oh Gott, da muss ich mal immer in meine Aufzeichnungen gucken. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Bürgerbüro war ein Stichwort. Da wird jetzt die Öffnungszeit erweitert am Donnerstag. Und zwar nicht, ist dann nicht bis 17:30 offen, sondern bis 18:30.
Aber Samstag bleibt zu.
Und der Samstag bleibt dafür zu. Genau, das war ja Bürgerbüro, da hat sich der Rat vor ein paar Jahren regelmäßig drüber gewurzelt. Deshalb ist Bürgerbüro immer ein empfindliches Stichwort. Aber aktuell heißt es, es gibt keine Beschwerdelage. Das heißt, offenbar sind die Bürger ganz zufrieden mit ihrem Bürgerbüro. Und deshalb sieht jetzt die Stadt auch keine Veranlassung, da groß was zu verbessern, was Serviceorientiertheit angeht. Und deshalb will man nicht, wie die CDU jetzt nochmal gefordert hat in einem Antrag, einmal im Monat samstags in der Altstadt, vielleicht in der Stadtbibliothek, eine Außenstelle öffnen, damit auch Leute, die als Arbeitnehmer in der Woche berufstätig sind, Zeit haben, sich um ihre Passangelegenheiten zu kümmern. Da bleibt also nicht alles beim Alten, aber es wird eine Schmalspur-Ausweitung um eine Stunde am Donnerstag geben. Und ja, so geht's im Bürgerbüro weiter. Es gab noch so viel, aber darüber werden wir dann auf rn.de berichten, oder?
Also doch nicht Podcast First. Bin ich mit einverstanden. Ich glaube, es geht um Rasenmäher, worum noch? Um Fahrräder.
Genau, Metropolrad Ruhe. Es gibt einen Menschen, der 40 Jahre im Rat ist zum Beispiel. Über den schreibe ich noch ein bisschen was und so. Also es gibt noch einige spannende Themen. Ach ja, Stellenplan. Wie sieht's denn mit Stellen aus? Wie viele Leute arbeiten eigentlich bei der Stadt? Also auch spannend. Gucken wir uns auch an. Was ist mit den Gebühren, Abfallgebühren, Abwassergebühren nächstes Jahr? Darüber kann ich auch was schreiben. Also bleibt einfach dran, RN Plus ist euer Freund. So würde ich es einfach jetzt mal formulieren.
Super, danke Tobi.
Ich danke dir, ciao.
Ciao. Dieses Wochenende könnte es in der Stadt etwas ruhiger zugehen. Zumindest, wenn man auf die Events schaut. Wir haben trotzdem einige Veranstaltungstipps für euch. Denn auf das Weihnachtsdorf ist Verlass. Hier ist auch am Wochenende wieder 3 Tage Programm. Zum Start am Freitagabend legt ab 19 Uhr DJ Manuel Maurer auf. Am Samstag gibt es gleich 2 Programmpunkte. Von 15 bis 18 Uhr ein Flashmob und abends spielt die Band Naya Skaya. Sonntag tritt am Nachmittag die Kindermusikerin Isa Glücklich mit ihrem Album Kinderdisco 4 auf. Ab 18 Uhr gibt es eine winterliche Theateraufführung von Kasskultur. Am Samstagabend bietet auch das Eventforum Programm. In der Stadthalle spielt ab 19 Uhr die Musikerin Gitta Henning, in der Europahalle die Kabarettistin Ingrid Kühne. Für beide Auftritte gibt es online beim Eventforum noch Tickets. Für Gitte Henning ab 49 Euro, für Ingrid Kühne ab 36 Euro. Weil sonst nicht ganz so viel geplant ist, nutze ich diese Rubrik einfach nochmal für schamlose Eigenwerbung. Denn auch wir treten bald mit diesem Podcast für eine Live-Aufnahme im Weihnachtsdorf auf. Am 22. Dezember sprechen wir ab 19 Uhr über die Themen des Jahres. Mit dabei sind viele der Stimmen, die ihr schon aus dem Podcast kennt. Tobi und ich, Nora und Fabian und auch Lars Biermann aus dem Lokalsport werden sich auf dem Sofa der Weihnachtsdorfbühne bequem machen. Wenn ihr mal hinter die Podcast-Kulissen blicken wollt, kommt gerne vorbei. Wir würden uns sehr freuen. An dieser Stelle haben wir oft Lesetipps für euch. Dieses Mal gibt es stattdessen einen Schautipp. Wir waren mit der Kamera in der Trattoria Puglia und unser Redaktionsleiter Fabian Hollenhorst hat mit Nunzio Macucci zusammen Entenbrust und Entenkeule für Weihnachten gekocht. Den Geschmackstest und das Kochen selbst gibt's im Video. Damit ihr das Video aus der Trattoria Puglia sehen und auch sonst all unsere Artikel lesen könnt, braucht ihr ein Ehrenplus-Abo. Aktuell haben wir dafür ein Spar-Abo im Podcast-Angebot. Da kosten die ersten 4 Wochen nur 1 Euro. Mit einem Abo sorgt ihr dafür, dass wir aus Castrop Rauxel über Castrop Rauxel und für euch berichten können. An alle von euch, die schon Abonnenten sind und den Podcast hören, ein großes Dankeschön. Und falls ihr noch mehr über unsere heutigen Themen wissen wollt, dann werft einen Blick auf die Shownotes. Dort habe ich euch alle Artikel verlinkt. Damit sind wir am Ende der Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Vielleicht schaffen wir es dann ja auch ins nächste Spotify Wrapped. Ansonsten empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden vom Podcast oder kommt zur Live-Aufnahme. Wenn ihr ein Thema für uns habt oder Feedback loswerden wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de. Danke fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und bis nächste Woche. Glück auf!